Hallo, hallo. Ich freue mich so, so sehr, heute mit meiner lieben Freundin Lena zu sprechen. Es wird wirklich ein richtig, richtig schönes Gespräch unter Freundinnen. Wir sprechen über Ayurveda und Herzensbusiness. Wir sprechen darüber, wie man wirklich mit Leichtigkeit sein Herzensbusiness kreieren kann, sein Herzensbusiness leben kann und wie man sich und auch sein eigenes Business dadurch nähren kann. Lena und ich, wir sind schon ganz lange befreundet, waren auch schon zusammen in Indien. Uns verbindet wahnsinnig viel und ich freue mich einfach riesig auf ein total persönliches und richtig schönes Gespräch mit ihr. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich daraus mitnehmen kannst.
Hallo, liebe Julia.
Hallo, Lena, da bist du.
Ich habe schon ewig kein Insta-Live mehr gemacht. Genau. Ja. Ich glaube, man kann mich sehen und hören, oder?
Ja, wir hören dich gut, wir sehen dich gut. Und für alle, die den Podcast hören, du kannst dir, wenn du es lieber mit Bild haben willst, kannst du einfach überspringen zu Instagram und dir da das Insta-Live anhören. Im Podcast ist natürlich die Audioqualität ein bisschen besser. Also so wie du gerade bist, kannst du es an deine Bedürfnisse anpassen. Und das passt so gut zu allem, über das wir jetzt gleich auch sprechen. Bevor wir loslegen, würde ich sagen, wir stellen uns mal gegenseitig vor. Und wir haben uns überlegt, dass es voll schön wäre, wenn ich dich vorstelle und du mich vorstellst. Wir haben ja schon mal im Podcast gesprochen. Wir verlinken euch die andere Folge auch. Da ging es auch um Herzensbusiness und das war vor 5 Jahren, gell, Lena?
Ja, vor 5 Jahren. Ich habe nochmal reingeschaut. Ja, einfach schon 5 Jahre her. Krass.
Mhm. Wahnsinn.
2020, ja.
Ja, also die Lena ist eine ganz tolle Frau. Sie ist Ayurveda Life Coach. Ich habe selbst tatsächlich schon mal, ich glaube 2018... oder 2019 ein Coaching bei dir gemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich immer noch von diesem Coaching zehre tatsächlich, dass es immer wieder so Momente gibt, gerade zum Beispiel, wenn ich am Reisen bin und mein Vata zum Beispiel erhöht ist, dass ich mich dann mit Sesamöl einreibe und dann an dich denke und denke, ah ja, jetzt darf ich mein Vata so ein bisschen in Balance bringen. Und ja, so verschiedene Life-Hacks einfach, darum wird es heute auch gehen. Und Lena hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, und zwar das Buch Ayurveda für den Darm, was ich auch schon ein paar Mal hier empfohlen habe. Ich habe das auch in meinen Buchempfehlungen hier in Instagram drin. Und hat einen Podcast Unbeschwert ernährt, der einfach super wertvolle Impulse auch für gesunde Lebensweise liefert. Und da höre ich auch immer total gerne rein. Abgesehen davon ist Lena eine ganz, ganz, ganz tolle Freundin und auch Mama und ja, hat viele Rollen, in denen sie so schwebt und ist, mit beiden auch im Leben steht und einfach eine inspirierende Person. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Habe ich was vergessen in der Vorstellung? Bestimmt ganz viel.
Ach, ich glaube, das passt alles schon ganz gut. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall auch total, mit dir zu sprechen, dass wir jetzt hierüber wieder so verbunden sind. Und ich habe so gerne auch an unsere Zeit zurückgedacht und mir nur gedacht, wow, was bei der Schü alles passiert ist auch. Und du lebst für mich auch gerade noch so das, was ich vielleicht gerade auch nicht so ausleben kann, so meinen Freiheitswert und das Unterwegssein. Und wir haben uns ja dann auch mit meiner kleinen Familie dich in Portugal besucht. Und es ist einfach so, einfach voll schön zu sehen, was ihr auch alles aufgebaut habt mit eurer Akademie. Genau, weil das kann ich ja sagen, wenn ich dich vorstellen darf, dass du die Heal Feel Lead Yoga Akademie gegründet hast in der Zeit und dass du damit ja ganz viele Menschen einfach zum Yoga bringst, Achtsamkeit und auch wieder in ihre eigene Kraft bringst. Aber die Menschen können das ja dann auch sogar weitergeben. Also mega den Impact auch, was ihr ja auch schafft. Und finde ich richtig cool. Und du hast den mutigen Schritt gewagt, nach Portugal auszuwandern, was ich auch sehr inspirierend fand und war ganz dankbar, dass ich auch sehen durfte, wie du da lebst. Und genau, und das kannst du natürlich auch mit deinem Herzensbusiness verbinden, weil du da auch Retreats und so weiter anbieten kannst. Und ja, Herzensbusiness, ich glaube, das ist auch was uns verbindet, oder? Also, dass wir beide irgendwie, viele sagen ja mutig, ich habe mich noch nie so richtig mutig gefühlt, aber ich glaube, viele von außen würden sagen, wir haben den mutigen Schritt irgendwie gewagt in die Selbstständigkeit oder dass wir unser Herzensbusiness gelebt haben. Aber irgendwie war es bei mir auch gar keine andere Wahl mehr irgendwann. Also ich musste das so richtig tun. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Total, ich wollte das gerade auch sagen. Genau, also das Wort keine andere Wahl benutze ich in dem Zusammenhang tatsächlich auch immer, weil ich habe ja Lehramt studiert und könnte ja quasi, ich habe dann in der Pandemie die Yoga-Akademie und Also ich habe mein Ref gemacht und die Yoga-Akademie aufgebaut, sozusagen gleichzeitig. Und das Ref lief aber eher so nebenher. Und ich könnte natürlich so, also hätte quasi diese ultimative Sicherheit, wenn ich das wollte. Aber das Leben lässt mir eigentlich keine Wahl, weil ich weiß, dass es wirklich das ist, was ich unbedingt machen will und was mein Herz wirklich erfüllt. Und ja, und auch mit dem Auswandern war das tatsächlich auch so. Da sagen ja auch viele, das war total mutig, aber für mich ist das auch, das Auswandern, das war, ich wusste das schon ganz lange, seit ich ein Kind bin, eigentlich so seit ich so 10 bin und rausgefunden habe, der Ort, wo wir immer Urlaub gemacht haben, dass da auch Menschen leben. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe mir dann wirklich so fest versprochen, ich hatte so eine Frau beobachtet, die am Strand mit ihrem Hund spazieren war oder so joggen war und dann ins Meer gesprungen ist. Und dann hat sie sich angezogen und dann habe ich so gedacht, ah, die geht jetzt wahrscheinlich zur Arbeit. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich groß bin, dann will ich auch so leben.
Ja,
ja, und jetzt ist es so. Also ich habe dann wirklich, als ich dann in der Pandemie ja viele Sachen hinterfragt habe, habe ich dann, ich wusste auch schon, als ich das Ref angefangen habe, wusste ich schon, dass ich das nicht mein Leben lang machen werde. Das war so eine Übergangszeit, weil ich da keine Yoga-Retreats geben konnte in der Zeit. Und habe dann natürlich ganz, ganz viel gelernt, methodisch, didaktisch, was ich jetzt in den Yoga-Ausbildungen natürlich gut verwenden kann. Also es geht ja dann auch darum, wie kann man Wissen vermitteln, sodass es wirklich tief landet. Aber das war für mich echt damals, dass ich so gesagt habe, okay, fest vorgenommen, so irgendwann ziehe ich ans Meer. Und dann hinterfragt man halt viel in der Pandemie, ging glaube ich vielen so. Und habe dann gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich glaube, jetzt bin ich erwachsen und sollte das vielleicht dann doch mal umsetzen.
Ja, rückblickend würdest du sagen, es war eine Entscheidung so aus der Angst heraus und aus dem Mangel, jetzt gerade weil dann die Pandemie da war und du eher gedacht hast, okay, vielleicht bin ich da sicherer in dem System dann im Lehrersein oder was für Gründen würdest du sagen?
Ja, ich habe das viel reflektiert, witzigerweise auch gerade nochmal auf dem Spaziergang mit einer Freundin, in Mainz ist ganz schönes Wetter und ich bin hier gerade eine Freundin besuchen, die ich tatsächlich übers Ref dann auch kennengelernt habe und wir waren gerade mit den Hunden spazieren. Und dann habe ich gesagt, ach so schön, dass ich, wenn ich das Ref nicht gemacht hätte, hätte ich sie gar nicht getroffen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also es war dann natürlich schon irgendwie eine Angst da. Und es war auch finanziell natürlich so eine Geschichte, weil ich habe vorher, also ich habe ja während dem Studium mich selbstständig gemacht und habe dann eigentlich ziemlich schnell auch relativ gut verdient. Ich habe immer so Yoga- und Wanderwochenenden und Retreats, auch ganz viele Retreats und auch schon innerhalb von Europa Retreats gegeben. Und es lief total gut. Und dann hatte ich einen mexikanischen Partner, der halt in Pesos verdient hat und so ein bisschen online gearbeitet hat. Und habe aber für den auch ganz oft die Miete und vieles auch von dem Essen mitbezahlt. Und dann kam eben die Pandemie. Ich habe jetzt nicht großartig Rücklagen gebildet, weil immer, was ich eingenommen habe, das war wirklich so richtig im Flow. Mhm. Und darum geht es ja auch bei Lakshmi, darum geht es auch im Yoga-Business-Modul. Ne? Die hat ja so zwei Hände offen, eine nach oben und eine nach unten. Mit der einen Hand empfängt sie und mit der anderen Hand gibt sie. Und das finde ich auch total kraftvoll, weil so war das eigentlich, als ich mein Business aufgemacht habe. Ich habe dann ganz viele Kurse immer gemacht. Alles, was ich eingenommen habe, habe ich direkt reinvestiert wieder in Kurse. Und dann habe ich mit der anderen Hand gegeben, so, ne? Und einfach direkt rausgegeben. Und dadurch habe ich jetzt nicht großartig Rücklagen gebildet. Also es war dann schon auch so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss wieder was reinkommen. Ich musste dann natürlich die ganzen Venues haben mir dann die ganzen Retreat-Locations, die ich gebucht hatte, die haben mir alle geschrieben, okay, findet alles nicht statt. Wir müssen absagen. Und ich hatte schon voll ausgebuchte Retreats und musste den ganzen Leuten das Geld zurückerstatten. Und dann war schon so, jetzt wäre es gut, wenn wieder was reinfließt. Und dann war ich so, okay, für was habe ich denn studiert? Ne? Und ich habe dann natürlich auch so nach Remote-Jobs und nach anderen Sachen geguckt, vielleicht auch Marketing oder so. Aber alles hat mich nicht so, im Herzen habe ich schon so dieses Lehrer-Ding, so dass ich gerne Leuten was zeige und was beibringe und was teile von dem, was ich weiß. So, ne?
Ja.
Genau, also es ist so eine Mischung aus vielleicht, ja, Mangel, auch Angst natürlich, so, ne, ich brauche jetzt die Sicherheit, aber gleichzeitig auch war halt dann die Option, die dann irgendwie da war.
Ja, also ja. Wie auch so ein bisschen eine Übergangslösung oder ein Zwischenschritt auch, hört sich so an, wie es einfach okay, genau. Der nächste sinnvolle Schritt gewesen und dann vielleicht danach nochmal eine Veränderung
herbeizuführen. Also ich habe dann tatsächlich auch online unterrichtet, aber mein Business war nicht, ich habe viele Online-Yoga-Stunden auch gegeben in der Pandemie, aber mein Business war nicht bereit. Ich weiß noch, dass du ja dein Business schon so ausgerichtet hattest, dass du ziemlich schnell direkt alles online machen konntest. Ne?
Ja, hatte ich auch. Ja, und das Glück war bei irgendwo, mir. Aber ja, ich hatte es vorher aufgebaut gehabt schon. Wusste ja auch nicht, dass eine Pandemie kommt, aber das war dann irgendwo auch ein bisschen ein Segen, dass das alles schon stand, ja.
Genau, das war bei mir dann in dem Sinn nicht so. Und ich weiß auch nicht, ich meine, gut, hätte ich jetzt einen Partner gehabt, der gesagt hätte, ich trage dich jetzt finanziell mit, also wenn im Gegenteil von dem, was ich eigentlich hatte, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, cool, dann baue ich jetzt richtig online alles auf und hätte natürlich noch mehr Energie. Also so war es dann, 50% der Energie ist dann reingeflossen in Yoga-Akademie-Aufbau, habe ich dann über diese 2,5 Jahre gemacht. Und die andere Hälfte der Energie ist dann eben in dieses REF geflossen. Und sonst hätte ich natürlich 100% vielleicht noch in Aufbau von einem Online-Business nebenher oder so gesteckt. Weiß man dann nicht, aber ja.
Spannend, weil unsere Podcast-Folge, die wir vor 5 Jahren mal aufgenommen hatten, ja auch schon darum ging, so Herzensbusiness und wie bin ich denn vielleicht mutig oder wie könnte ich mich denn trauen, so meiner Intuition mehr zu folgen, meinem Herzen zu folgen. Und ich finde es jetzt auch voll schön zu hören, dass du dann eher nochmal diesen Zwischenschritt irgendwo hattest. Und viele glauben, denke ich, dass wir so direkt die eine Entscheidung und dann muss das das Richtige sein. Und ich glaube, was uns beide auch verbindet, ist, dass wir einfach so auch in dem Fluss sind. Und ich jetzt ja auch als Mama habe ganz viele Möglichkeiten nicht mehr, die ich vielleicht vorher hatte, an meinem Unternehmen zu arbeiten, in meinem Unternehmen zu arbeiten. Und trotzdem vertraue ich da immer wieder darauf. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich docke mich dann immer so wirklich so an, auch nach oben und auch irgendwo so an diese geistige Welt und so meinem Seelenplan. Also ich bin da im tiefen Vertrauen, das wird dann schon sich wieder richten. Und es darf sich aber auch komplett verändern. Also so diese Offenheit zu haben, ich entscheide mich jetzt nicht für, okay, ich mache jetzt die Care-Arbeit und dann entscheide ich mich dafür und dafür und dafür. Hast du dich ja dann auch nicht, also du hast ja dann auch wieder gesagt, okay, du lässt es weiter fließen, Yupi-Yoga und Hilfe-Li, das kommt dann alles und so weiter. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Ding, dass man es wirklich versucht, im Fluss zu halten. Und so ist es ja auch mit Beschwerden, ne? Körper, Yoga, Asanas, finde ich irgendwie gerade so schön, dieses Bild und ja, der Lebensfluss einfach, dass man es versucht, fließen zu lassen, auch wenn mal Angst oder Mangel da ist. Und es schwerer ist, es fließen zu lassen, ne?
Total, und ich finde, Yoga erinnert uns ja auch immer so daran, wie du das auch gerade schon gesagt hast, dass alles fließen darf. Ja. Für mich ist es auch, wenn ich an dich denke, dann, ich finde, das fließt immer so dein Podcast, deine Ideen, das fließt. Ich habe immer das Gefühl, du versuchst gar nicht, das so kognitiv zu kontrollieren, auch wenn du natürlich auch ein sehr intellektueller und sehr wissender Mensch bist. Und das finde ich gerade das Schöne, weil wir dann oft, gerade auch als deutsche Menschen, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge, da war ich ja gerade in Mexiko und habe da auch viel auch von Mexiko erzählt, was ja auch super inspirierend ist. Wir verlinken euch die Folge auch. Aber so dieses, dafür stehst du für mich auch so, ne? Für dieses Fließen lassen und Prana im Yoga, ja die Lebensenergie, in der chinesischen Medizin, in der CCM, Qi, ja, also man sagt auch, es gibt so ein chinesisches Sprichwort, dass man sagt, man kann nur einmal in den Fluss reinspringen. Das finde ich auch irgendwie voll das schöne Bild. Wenn man dann drin ist und man kann sich dann vielleicht festklammern oder dann gibt es vielleicht im Fluss irgendwie, gibt es mal Steine. Momente, wo es stockt, aber es fließt halt immer weiter. Also das hört halt nicht auf und dann kann man sich halt entscheiden, wie man damit umgeht.
Ja. Und das ist natürlich jetzt auch leicht gesagt aus einem Füllezustand heraus, wenn wir gesund sind, wenn wir krank sind oder es uns nicht gut geht, ist natürlich viel, viel schwieriger, aber sich dann irgendwo Unterstützung zu holen und wieder mehr da im Vertrauen auch zu sein, auch vielleicht für dunklere Zeiten oder für Dinge, wo es uns nicht so gut geht oder wo das Business gerade vielleicht nicht läuft oder ich gerade keine Kapazität habe, daran zu arbeiten, könnte ich jetzt auch wieder sehr kognitiv reinverfallen sozusagen und dann aber immer wieder, entweder unterstützend oder selbst irgendwie so Anker zu schaffen und darauf zu vertrauen, dass es auch wieder, dass das Leben auch so im Fluss sein darf und dass gewisse Dinge einen anderen Raum haben an manchen Stellen, wie dann noch vor 3 Jahren war oder wie es vor 5 Jahren bei uns war. Das finde ich immer so ein wichtiger Reminder, was ich mich auch immer wieder daran erinnern darf, auf jeden Fall.
Man kann sich dann natürlich auch fragen, woran es liegt, dass es gerade nicht fließt, aber man kann es auch zu sehr zerdenken,
finde ich. Absolut, ja.
Ja.
Gerade in unserer, also gerade so im Therapiebereich oder auch im psychologischen Bereich finde ich auch, dass man nicht alles, gerade wenn man auch viel denkt vielleicht oder auch so Neurodivergenz ist ja gerade auch immer so überall ein Riesenthema jetzt auch hier bei Social Media, wenn man da viele schnelle Gedanken hat oder sprunghaft ist und so weiter, da ist manchmal auch gut, nicht zu viel nachzudenken, absolut. Und ja, ich habe doch das im Sinn, dass in der Podcast-Folge gemeint, dass du just do it, also auch so mach's einfach oder tu es, was du dir vielleicht immer noch sagst, weiß ich nicht, ist es immer noch so dein Motto, das machen oder was hat sich verändert am meisten in den letzten Jahren für dich?
Das ist eine spannende Frage. Also in vielen Punkten mache ich das schon. Ich merke auch, dass nach wie vor das Reisen, das ist ja auch so ein Punkt. Ich habe vorhin so eine Liste geschrieben, was dich und mich alles auch so verbindet. Und dann habe ich danach gedacht, Wahnsinn, ich glaube, es gibt wenig Menschen, mit denen ich so viele Punkte habe, die mich verbinden. Menschen. Und ein Punkt war auch so, dass ich geschrieben habe, dass wir beide total gerne reisen und dass uns das auch so inspiriert. Und beim Reisen ist das schon auch so. Ich war jetzt gerade noch mal 3 Wochen in Indien. Da waren wir ja auch zusammen 2019. Ja. Und das war auch die Zeit, wo wir beide recht zeitgleich einen Heiratsantrag bekommen haben. Ja, der Unterschied ist, dass du den Mann geheiratet hast und ich nicht. Ja. Ich habe die Verlobung wieder aufgelöst. Da habe ich nicht gedacht, just do it. Ja. Da habe ich tatsächlich aber auch auf meine Intuition gehört. Ich habe es irgendwie, es waren alle Papiere fertig. Wir hätten es quasi nur noch unterschreiben müssen und dort irgendwie zum Amt gehen müssen in Mexiko. Und ich habe es nicht so richtig gefühlt. Mhm. Und dann habe ich es, das waren auch keine Ängste oder so, sondern ich habe einfach gespürt, das ist es irgendwie dann doch nicht, auch wenn ich den total gerne mochte, diesen Menschen. Und auch wir nach wie vor, wir haben uns auch nicht gestritten oder so, wir mögen uns auch nach wie vor, aber ich habe das auch keine Sekunde bereut. Also da war es nicht so, dass ich dann gedacht habe, ach, mache ich jetzt einfach mal. Aber beim Reisen ist es tatsächlich oft so. Also ich war jetzt recht spontan für 3 Wochen mit einer Freundin in Indien. Das hat sich wirklich, das war wirklich im Fluss, das hat sich einfach so ergeben. Und wir wollten da beide schon ganz, ganz lange hin, so in den nach Mysore, wo die Ursprünge des Power-Yoga sind. Und wir waren dann, okay, just do it. Jetzt, jetzt ist der Zeitraum zwischen 2 Trainings, die ich in Deutschland gegeben habe, zwischen 2 Yoga-Trainings. Und dann waren wir da für 3 Wochen zum Praktizieren und haben uns wirklich auch aufgeladen. So, und genau, worüber ich gerade auch gesprochen habe mit Lakshmi, ne, der Göttin des Wohlstands und der Fülle, so empfangen, dass es super wichtig ist, auch zu empfangen, nicht nur zu geben. Und so zwischen diesen beiden Trainings, wo ich jetzt gegeben habe, und jetzt gebe ich auch ein Retreat, ein Frauenretreat in Portugal, Mitte April, wo ich auch wieder super viel Energie und Liebe reinfließt und wo ich super viel geben werde. Das ist einfach voll schönes. Ich habe mir das auch so vorgenommen, mindestens einmal im Jahr so meine eigene Tasse richtig aufzufüllen. Mhm. Und da war jetzt diese Zeit in Indien super nährend für mich, ja.
Voll schön. Ja, das passt jetzt auch irgendwo wieder für mich als Mama sein, auch wieder als guter Reminder, weil ich da ja auch sehr viel gebe gerade oder die letzten 3 Jahre auch. Die Große ist jetzt 3 geworden. Viel gegeben habe oder auch immer noch gebe, tagtäglich, aber auch 24/7, weil ich nachts auch viel stille und dass es da zum Beispiel bei mir jetzt nicht reicht, dass ich dann jetzt weiß, okay, im Mai oder einmal ist irgendwie so eine größere Zeit, wo ich mich auftanken kann, weil ich das jetzt natürlich auch nie weiß, wie kann ich das jetzt planen mit Kindern, so weit sind wir irgendwie noch nicht, dass ich da so komplett frei jetzt alleine reisen könnte. Es wird jetzt bei uns im System nicht so funktionieren in unserer kleinen Familie, aber ich brauche so im Alltag meine Insel und da bin ich jetzt auch immer noch dabei, obwohl ich schon so viel Wissen auch habe, auch so viele Menschen schon dabei begleitet habe, ist jetzt wieder für mich auch irgendwie wie so eine Neuentdeckung, wie kann ich so meine Insel im Alltag schaffen, dass ich mich da regelmäßig wieder nähere und auftanke, so dieses, was auch da wieder zu passt, zu der, wie kann ich in meiner Fülle bleiben, als Mama, es gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber ist auf jeden Fall auch, ja, sollte jedem sein Thema ja irgendwo auch sein, immer wieder, dieses Selbstauffüllen oder wie können wir so gut wie es geht, egal was für eine Lebenssituation wir haben, in der Fülle schwingen. Wenn wir so wieder von David R. Hawkins das Dreieck nehmen, auch so das energetische Prinzip, wir schwingen nur gut und können nur das anziehen, was wir wollen, von Herzensbusiness bis unsere Wünsche erfüllen, wenn wir eben eine hohe Schwingung haben und das dann irgendwo auch wieder dieses Selbstauffüllen, des eigenen Nähren einfach so, so wichtig. Ja. Mhm. Gott sei Dank geht es mit der Ernährung ja auch gut, weil das kriege ich immer hin. Ich habe immer nicht verstanden, wenn es am Anfang viele, und das ist ja jedes so sein eigenes Thema, aber viele, ich kann nichts essen, ich schaffe es nicht, das Baby braucht mich die ganze Zeit. Also habe ich immer gut geschafft. Also wenn ich nichts hingekriegt hätte so im Mama-Alltag, ich habe immer geschafft, gut zu essen und auch mir Zeit zu nehmen irgendwo auch wenn keine gefühlte Zeit da ist. Ich esse dann mit einer Hand oder mit dem Kind halt auf dem Schoß oder ich habe mich immer gut genährt auf der Körperebene mit der Ernährung. Das hat immer gut geklappt.
Voll schön. Hast du da, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, weil ich weiß, dass auch viele von meinen Zuhörerinnen und von deinen bestimmt auch, auch Mamas sind oder auch vielleicht sogar auch stillende Mamas sind. Ich meine, man kennt es beim Stillen ja so diese Stillbällchen, ne? Da gibt es bestimmt auch Rezepte zu. Aber gibt es sonst irgendwie Tipps im Ayurveda, für Mütter jetzt auch speziell ernährungstechnisch?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man Mama geworden ist, dass man erstmal klar in der Schwangerschaft ist. Ayurvedisch gesehen ist es so, dass wenn wir so optimal ist es, dass wir schon wissen, wir wollen Mama werden und bereiten uns da gehend hin schon vor, machen nochmal eine Panchakarma-Kur und können unseren Körper so in die Balance bringen, dass wir so eine unbeschwerte Schwangerschaft wie möglich haben und dass wir da gestärkt kraftvoll reingehen. Das ist natürlich jetzt auch nicht immer gegeben und funktioniert auch nicht immer, aber dann ist natürlich schon wichtig, bei der Schwangerschaft zu gucken. Das kriegen die meisten auch noch gut hin, weil da hat man den Fokus auch sehr auf sich. Das Hormonelle regelt es auch irgendwo, wenn man nicht Hypermesis hat oder totale Schwangerschaftsübelkeit, regelt die Natur das oft, dass wir gut uns nähern und auf uns aufpassen. Und dann ist es aber wichtig, und das vergessen, glaube ich, viele, dass wir nach der Geburt sind wir dann direkt so in diesem evolutionsbedingt auch in diesem Geben, was du auch schon vorhin so schön geteilt hast. Und wir sind so ein bisschen zurückgestellt. Und das ist auch irgendwo ein Stück weit in Ordnung. Aber ayurvedisch gesehen ist die Mama im Wochenbett und so weiter total heilig. Auch in der TCM. Also so dieses bedient werden, dieses... ja, ich glaube, es kommt jetzt auch immer mehr ins Bewusstsein und aber ernährungstechnisch ist es da dann ganz wichtig, Kraft wieder auch zu tanken, also mit so Kraftbrühen wirklich auch vielleicht mal so eine Knochenbrühe, auch wenn man vielleicht vegan oder vegetarisch lebt, vielleicht davor nicht so die Hemmung zu haben, also da wieder Kraft zu bekommen. Ja, sei es, ich habe jetzt viel Blut verloren, mein Eisenwert muss wieder stabilisiert werden und so weiter, also da einfach gute Nährstoffversorgung von Makro-, aber auch Mikronährstoffe zu haben, auch über die komplette Stillzeit, ist wichtig und das schaffen wir oft nicht nur über die Ernährung, da braucht es vielleicht auch dann einen Support, so ein Mama-Multivitamin oder ähnliches und dann aber, genau, einfach regelmäßig essen, nicht zu lange Pausen zu haben, damit die Hormonstabilität wieder gegeben ist, also nicht ja, gut aufs Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören, das ja, haben viele auch vielleicht nicht so verlernt oder wollen dann erstmal die Pfunde wieder loswerden nach der Geburt und das ist dann das falsche Denken, sondern eher wirklich nähren, regelmäßiges Essen, ausgewogen und vielleicht seine Ernährungsgewohnheiten von vorher überdenken, was Proteine und Fleisch und so weiter angeht, weil das würde jetzt der Ayurveda empfehlen, dass es in dieser Lebensphase eben gut ist, zum Beispiel vielleicht auch ein tierisches Produkt zu essen oder eben also eine Kraftbrühe zu trinken. Ja. Mhm.
Das mag ich auch an dir so, dass du so undogmatisch bist, was so, so Dinge angeht, von denen ja vielleicht in der spirituellen Bubble, sage ich jetzt mal, vielleicht auch bestimmte Trends vorherrschen, ne? Und dass du dann auch immer die Dinge hinterfragst, noch als als Ernährungstherapeutin. Du hast es ja auch wirklich ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Ausbildungen dazu genossen in dem Bereich und studiert und so weiter und so fort, dass du wirklich alles... ja, auch aus so einer undogmatischen Brille dann immer anschaust und auch den Leuten dann dazu rätst. Und da habe ich jetzt auch zu diesem regelmäßigen Essen selbst die Erkenntnis gehabt, das fand ich voll spannend. Ich hatte immer so richtige Menstruationsschmerzen. Das hat so Anfang 30 angefangen. Mhm. Vorher hatte ich das nie, auch in meiner Pubertät, als ich angefangen habe zu menstruieren und so, war das nie ein Problem. Und dann wurde das, so Anfang 30 wurde es richtig schlimm, dass ich auch zweimal fast ohnmächtig geworden bin, mhm, von den Schmerzen während der Regel.
Ich erinnere mich noch, das hast du mir einmal erzählt, ja.
Ja, und dann habe ich ganz viele Sachen ausprobiert, also mit Mönchspfeffer und was man halt auch so an Supplements und so dazu nehmen kann. Und habe jetzt erst in letzter Zeit richtig nochmal angefangen, drauf zu achten, das hattest du mir damals auch im Coaching gesagt, dass ich wirklich... die Pausen zwischen den Mahlzeiten wirklich versucht gering zu halten und vielleicht auch nochmal einen Snack einlege. Also das, was man anderen Menschen oft eher abrät, so, dass der Magen genug Zeit braucht zum Verdauen und so weiter und so fort, das nicht. Aber dass man halt wirklich ja, versucht, die Pausen zwischen den Mahlzeiten gering zu haben, damit dir der Blutzuckerspiegel nicht so droppt.
Genau, ja. Und das ist bei jedem wieder so ein Stück weit individuell. Und für viele Frauen ist es aber eben wichtig, da nicht so die lange Pause zu haben. Ja. Um den Körper in Sicherheit zu wahren, dass wir nicht in diesen Überlebensmodus kommen. Und ja, das ist, ja, ist wichtig. Es gab mal so eine Diätwelle, also irgendwie nur alle 5 Stunden, 6 Stunden was essen, dann nimmt man ab. Und das hat bei vielen Frauen, ist es irgendwie hängen geblieben. Das habe ich jetzt immer noch ganz oft in Therapien, dass da viele Frauen mit diesen Glaubenssätzen zu tun haben und dann nicht essen, wenn sie Hunger haben, sondern... irgendwie, wenn sie denken, jetzt wäre es wieder Zeit. Und dann kam die Welle genau mit, ich muss meinen Darm gesund halten und der Darm braucht Pause und nicht die ganze Zeit und so weiter. Da kam dann die nächste Welle, wo viele dann Sorge haben, wenn sie zu oft essen. Und dabei, das trifft dann immer die Menschen oder die Menschen haben die Ohren offen, die es eigentlich schon total gut machen. Und es wäre aber eigentlich vielleicht an die Menschen adressiert, die halt die ganze Zeit unbewusst essen und snacken am Schreibtisch oder so. Und genau, Menschen, die aber sich gesund ernähren und alle 2-3 Stunden was essen, die es... gute Produkte, die denken dann, das sollte ich nicht, mein Darm verträgt das nicht. Und dann mache ich es anders und bin raus aus meiner Intuition und dann wird es schwierig oder komisch. Und ja, irgendwann meldet der Körper dann, ja, so klappt es nicht, so bleib ich nicht in meiner Balance. Ja,
ja, ich versuche dann auch wirklich, also ich habe ja sehr viel Vata, gerade auch, weil ich viel am Reisen bin und viel unterwegs bin und habe auch so einen Vata-Geist und so. Also das ist sehr, Vata bedeutet ja auch viel Luft, dass man einfach sehr ja, viele Gedanken hat und einfach auch in dieser Schnelllebigkeit vielleicht auch so drin ist. Und deshalb versuche ich auch viele warme Speisen und Suppen, viel Flüssigkeit und all diese Dinge, weil Vata ja auch schnell austrocknet. Ja. Und ich muss wirklich sagen, jetzt ist seit langer Zeit, war jetzt der erste Zyklus, das kann ich wirklich richtig feiern, jetzt habe ich auch noch gar nicht so öffentlich ausgesprochen, dass ich jetzt zum ersten Mal wirklich seit langem keine einzige Schmerztablette nehmen musste während der Menstruation. Also ich habe sanft auch meine Yoga-Praxis halt angepasst und sanfte Yoga-Praxis wirklich nur gemacht und auch wirklich versucht, Kälte komplett zu vermeiden, war immer ganz viel mit Wärmflasche, einmal vorne und hinten und aber die Krämpfe waren so gering diesmal, dass ich wirklich das komplett ohne Schmerztabletten geschafft habe und feiere das richtig. Also ja,
voll schön. Das
ist richtig schön.
Das ist ja auch vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass wir auch gerade, wenn wir so Vata, ich habe ja auch viele Vata-Anteile und oft ist es ja auch so unsere Komfortzone. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber manchmal mag man dann ja auch vielleicht von trockenen Sachen bis fließende Asanas und vielleicht auch ein bisschen, wenn man noch Pitta dabei hat, ein bisschen es schneller zu machen und so weiter. Gerade ich, wo nicht viel Zeit habe, erwische mich da immer dabei, also nicht viel Zeit, weil wir noch keine Betreuung für unsere kleine Tochter haben, dass ich dann denke, okay, jetzt habe ich vielleicht hier 10 Minuten 20 auf der Matte und dann mache ich das, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist aber gar nicht das unbedingt, was jetzt meinen Doshas oder meine Balance fördert, weil ich dann eher was ganz Ruhiges bräuchte nach einer Nacht mit wenig Schlaf oder Ähnliches. Und das fällt mir dann aber selbst so schwer, da würde ich doch gerne irgendwie was Knackiges, Kurzes machen. Und da sich selbst auch wieder immer so dran zu erinnern, finde ich es auch wichtig, dass wir ja manchmal so ein bisschen in unserer Komfortzone dann oder in unserem Dosha so uns eingerichtet haben und das auch immer wieder so ein bisschen ein Stück weit zu hinterfragen. Also voll gut, wenn du es, genau, weil Beschwerden bringen uns dann wieder dahin. Ich habe jetzt irgendwo keine Beschwerden außer Schlafmangel aktuell und dann habe ich jetzt aber auch nicht so dieser Hinweis immer, mach's doch mal anders. Dabei weiß ich eigentlich, dass es wird mir jetzt gut tun, eher langsamere, so wie du es jetzt beschrieben hast, oder Yin bräuchte ich aktuell, mach's nicht so, ne? Also genau. Ja.
Sollen wir vielleicht? Ja, das ist super spannend. Auch so dieses, dass man, also das finde ich so spannend, wenn man wirklich mit der Intuition auch so in Kontakt kommt, dass es trotzdem wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass man oft das Gegenteil von dem braucht, was der Impuls ist. Der Impuls ist ja nicht unbedingt die Intuition. Also mein Impuls ist ganz oft zum Beispiel auch so ganz trockene Sachen zu snacken. Mhm. Also wie so Cracker oder Reiswaffeln oder als wir jetzt in Indien waren, mochte ich auch so dieses Roti-Brot total gern, dieses ganz hauchdünne, knusprige Brot. Und das sind eigentlich genau die Sachen, die für Vata halt gar nicht gut sind. Mhm. Und genau, also was du auch gerade gesagt hast, ne, wenn man so in der Schnelllebigkeit so drin ist, dass man dann auch gerne so eine schnelle Yoga-Praxis macht, aber vielleicht eher was Stabilisierendes braucht, Yin-Yoga oder Hatha-Yoga oder einfach einen ruhigen, sanften Flow mit einer tiefen Atmung. Absolut, und diese ganzen Dinge, da kann man schon drauf achten. Oder auch beim Vata ist es ja auch so, dass man immer in der Arbeit, weil es ja auch jetzt viel um Herzensbusiness gehen darf in dieser Folge, wo es wirklich so darum geht, ich habe am liebsten 1000 Tabs offen. Das ist ja auch so dieses typische Vata. Ich habe 1000 Tabs offen am PC und irgendwoher kommt Musik. So. Ja. Und dass man die Tabs schließt und dann einen Tab nach dem anderen und erst ein Projekt fertig macht und nicht 10.000 Sachen gleichzeitig, weil man sonst, man weiß es ja, beim PC ist es ja auch so, dann wird der PC halt richtig langsam, ne? Und geht gar nichts mehr.
Ja, und was wir so ein bisschen rausbringen oder raustragen wollten, ist ja dieses erstmal selbst mich kennenlernen, meine Konstitution, und da hattest du ja am Anfang noch gefragt, was ist denn die Prakriti, wo wir dann auch im, ich weiß nicht, ob ihr es schon geteilt habt oder ob du es bald noch teilen wirst dazu, einen Workshop haben im August, wo ich etwas beisteuern darf zu eurer Akademie, wo ich mich riesig drauf freue, zu dem Thema Nähren und so weiter, wie kann ich denn mich nähren und wie kann ich das dann aber auch an meine Yoga-Schüler oder Yoga-Schüler weitergeben oder auch wie kann ich dann das in mein Business tragen und dann erstmal uns selbst kennenlernen und zu nähren. Und da hattest du gefragt, was ist denn so die Prakriti, unsere Urkonstitution und was sind denn so die Doshas? Und ich weiß nicht, wer sich jetzt schon so im Ayurveda auskennt, wer zuschaut oder zuhört, meine HörerInnen kennen es wahrscheinlich schon gut, aber die Prakriti ist wirklich so unsere Urkonstitution, was entsteht, wenn so Eizelle und Same so zusammentreffen. Und das ist im Prinzip, verbindlich gesagt, unser Film des Lebens, wo wir darin die Hauptrolle spielen. Das ist wirklich so unsere Urkonstitution. Was aber im Laufe des Lebens immer passiert, ist, dass wir uns ja wandeln, erstmal wachsen, werden wir vom Baby zum Kleinkind, zum größeren Menschen und zum Erwachsenen. Und dann haben wir immer wieder Dinge in unserem Leben, die unsere Vikriti bestimmen. Also Prakriti steht nicht gleich mit Do, also als nächstes kommen nicht die Doshas, sondern es ist Prakriti und Vikriti. Und was ich dann habe mit Menschen, die Beschwerden haben in der Therapie, die haben alle ein Ungleichgewicht und das ist Vikriti. Und das ist das, was auch zum Beispiel Ayurveda-Mediziner, zu dem wir dann gehen, dann herausfindet, gemeinsam mit uns. Oder wenn wir jetzt wenn ich in der Therapie bin, dann schauen wir das Ungleichgewicht an. Und wir versuchen natürlich immer mehr zu unserer Prakriti zu kommen, aber müssen im ersten Schritt gar nicht genau wissen, was ist denn unser Ursprung, sondern wie kann ich denn über die Vikriti, über mein Ungleichgewicht, mit dieser Intuition, über die wir schon gesprochen haben, mehr zu meinem eigenen Inneren, was ich dann wäre, auch wie mein Ursprung sozusagen anfühlt. Und in der Ausbildung dann, in euer Modul, wird es dann nochmal viel tiefer gehen, von der Samkhya-Philosophie auch, was im Prinzip da alles dahinter steht oder wie sich das alles aufbaut, wie dann die Elementenlehre auch darauf aufbaut. Ich denke, das ist jetzt hier zu tief. Aber genau, um es so beim Herzensbusiness zu belassen, ist natürlich total spannend zu wissen, wie geht's mir denn, wie komme ich denn wieder mehr so in meine Kraft, meinen Prakriti, um dann auch die Kraft zu haben, für mein Business sozusagen aufzubauen. Und ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt nicht in meiner Kraft bin und ein starkes Ungleichgewicht vorherrscht oder auch in der Vergangenheit vorgeherrscht hat, dann ist es auch viel schwieriger gefallen, zum Beispiel Kunden anzuziehen oder gewisse Projekte umzusetzen, wenn zum Beispiel Vata total offen, total hoch ist. Und natürlich schwirren dann Kreativität und so, aber dann habe ich wenig Kaffer, kriege es nicht in die Struktur, dann kommt es auch das Projekt nicht auf die Straße. Also da wird es ja dann wahrscheinlich auch dann im Modul nochmal mehr darum gehen, sich selbst besser kennenzulernen, in seinem Prakriti zu gucken, habe ich ein Vikriti, kann ich das irgendwie wieder so ein bisschen in die Balance bringen. Dann sich die Prakriti setzt sich und Vikriti zusammen aus den Elementen, die dann die drei Doshas sind sozusagen. Also die eigene Konstitution ist dann schon in den Doshas beschrieben. Und die Doshas, wenn ich die in mir kenne, kann ich die auch mega gut auf mein Business transformieren. Also ja. Dann das kann ich vom Businessaufbau, was viel Kaffer bedeutet, wie in der Lebensanfangsphase, wo erstmal die Babys, jetzt mein kleines Baby, die hat so viel Kaffer sozusagen, weil erstmal alles ausgebildet werden muss, erstmal alles wächst. Ich brauche Kaffer, ich brauche aber auch die kreativen Ideen, das ist Vata, und brauche aber auch die Umsetzungskraft, das ist Pitta. Und auch nur, wenn ich ja das alles irgendwo in Balance habe, kann ich dann mein Herzensbusiness fließen lassen sozusagen. Mhm. Ja, also super spannend.
Und könnte man jetzt zum Beispiel sagen, Prakriti ist auch sowas wie so ein Fingerabdruck und dann ist, wo die Hand sich hinbewegt, in einem bestimmten Moment, vielleicht auch eine Lebensphase, ist das jeweilige Dosha. Also wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, hast du gesagt, bei mir ist jetzt gerade so eine Lebensphase, wo ich nicht so viel umsetzen kann in meinem Herzensbusiness, weil ich einfach mit der Care-Arbeit meiner zwei Töchter jetzt gerade so eingebunden bin. Dann könnte man ja auch sagen, das ist jetzt vielleicht, wenn man es jetzt als Dosha übersetzen würde, wäre es vielleicht Kapha, du bist jetzt eher, wobei, weiß ich gar nicht, wie man es sagen kann. Ich habe, man ist ja trotzdem sehr bewegt, aber man ist in dem Sinne ja, an zu Hause gebunden und an das Nest so gebunden. Deshalb ist mir jetzt Kaffee als erstes eingefallen. Aber ja, dass man so sagen kann, es ist eine Lebensphase. Und dann kommt auch, ist jetzt kein Ungleichgewicht in dem Sinn, aber es kommt dann auch wieder eine andere Lebensphase. Aber ich glaube, so kann man sich gut vorstellen, diesen Unterschied auch nochmal zwischen Prakriti und einem Dosha.
Oder? Genau, und gar nicht unbedingt der Unterschied zwischen Prakriti und einem Dosha, weil Prakriti ist ja sind ja die Doshas. Also mein Prakriti zum Beispiel, wenn ich auf die Welt komme, habe ich den Imprint, den du ja auch schon beschrieben hast, und das setzt sich zusammen aus Vata, Pitta und Kapha. Und zu einer gewissen Prozentzahl. Und diese also wenn wir jetzt Tridosha wären, oder auf die Welt gekommen wären mit einem Tridosha, hätten wir zu allen drei gleichen Teilen hätten wir Vata, Pitta und Kapha. Und dann wird es Vikriti sozusagen. Und dann ist vielleicht Kapha jetzt aktuell oder Vata höher und Kapha ein bisschen niedriger, Pitta total hoch. Und genau, bei mir ist zum Beispiel jetzt Pitta im Business gesehen total runtergefallen, weil ich bin nicht in der Umsetzung. Weil ich keine Kapazität dafür habe. Zugleich kann trotzdem mein Vata da sein, weil meine kreativen Ideen trotzdem sprudeln und alle irgendwie so auf Hold sind. Genau, und körperlich beeinflusst mich das dann natürlich auch wieder, wenn ich nicht meine kreativen Ideen, weil wir sind ja Doshas nicht nur auf der Körperebene, sondern auch in unserer geistigen, mentalen Welt, wenn ich das gerade alles nicht ausleben kann und mein Vata oder mein Pitta da im Prinzip verkümmert, dann brennt es oder brodelt es ja auch in mir. Das heißt, in mir steigt aktuell viel schneller auch eine Wut hoch, weil ich dann zum Beispiel gewisse Dinge nicht ausleben kann, die ich vielleicht eigentlich mit Lena Tura auf die Straße bringen würde. Ich muss viel unterdrücken in der Hinsicht gerade. Mm. Und es brodelt dann irgendwo aus der Unterfläche und das beeinflusst irgendwann dann auch meinen Körper. Jetzt toi, 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 ich klopfe auf den Holztisch, jetzt gerade noch nicht, aber könnte es sein, dass ich dadurch dann, ich nehme jetzt mal als Beispiel Pitta, Sodbrennen, Reflux irgendwie sowas irgendwann mal ausdrückt, mm-hmm. wenn ich das jetzt jahrelang unterdrücken würde. Ja, mm-hmm. also es bedingt sich dann schon auch wieder gegenseitig und genau.
Ja. Voll aber schön, aber jetzt hast du es voll gut an deiner eigenen Lebenssituation beschrieben, ne? Wie okay. Krankheit auch als Symbol funktionieren kann für viele. Also wie es yeah. bei dir ist, hat sich jetzt noch nicht in dem Sinne in Krankheit geäußert, aber vielleicht in Emotionen.
Absolut, ja.
Und die einfach da sind und auch da sein dürfen. Das ist ja auch gut, das zeigt uns ja auch was. Aber das ist auch das, was bestimmt ganz, ganz viele erleben, die vielleicht, weil sie jetzt gerade noch einen anderen Job machen. Also ich habe das damals ich habe das ja am Anfang der Folge jetzt auch erzählt, dass ich das REF gemacht habe. Da habe ich das ganz, ganz krass erlebt, dass ich oft auch so viel dann zurückhalten musste, weil ich eigentlich viel schneller noch andere Dinge umsetzen wollte und viel mehr in die Tiefe noch gehen wollte und dann aber bestimmte Dinge halt erledigen musste für meinen anderen Job quasi.
Ja. Ja, genau.
Ja.
Mhm. Ist es so ein bisschen rausgekommen, was wir raustragen wollten im Prinzip, dass es, was es braucht, erstmal so die eigene Balance, das eigene Kennen von sich selbst, um dann vielleicht auch im Business Dinge für sich zu erkennen. Weil wenn ich dann jetzt nur meinem Vata mir nicht bewusst wäre oder meiner kreativen Phase, dann bin ich halt jemand, der nie in die Umsetzung kommt. Und dann habe ich es halt auch super schwer. Dann muss ich mir vielleicht auch eingestehen, dann brauche ich eher einen strukturierteren Job oder eine freiberufliche Kooperationsarbeit, die mir hilft, in die Struktur zu kommen, oder einen Businesspartner. Der mir immer wieder, der mehr Kaffer hat zum Beispiel. Bei mir damals in Mainz mit der Ute, die hatte viel mehr Kaffer wie ich, was geholfen hat. Wir hatten total viele Excel-Tabellen, die hätte ich niemals selbst erstellt, weil ich viel zu wenig Kaffer habe und Excel ganz furchtbar finde für mich selbst, nie nutzen würde. Aber es hat geholfen letztlich, um dann unsere Wege weiterzugehen. Wir hatten alles total schön strukturiert aufgegliedert. Also ja, nur mal nochmal so als Beispiel, ja, wie sowas funktionieren kann. Und so kann es auch sein, dass wir unsere Partner aussuchen oder jetzt auch meine Kinder, die unsere zweite Tochter, die hat viel mehr Kaffee wie die erste. Das wusste ich schon. Ich hatte eine voll schöne Wassergeburt, wie ich sie rausgehoben habe. So, und ich habe sie so in meine Brust genommen und dann war sie so richtig so knötterig. Und ich dachte mir so, ja, die ist so, in erster Sekunde, die war so anders schon wie die wie unsere große Tochter. Und die gleicht die erste schon aus. Also die Elisa hat viel mehr Vata und unsere zweite Tochter hat viel mehr Kaffeeanteil, obwohl die beide klein noch sind und generell mehr Kaffee in sich tragen, wie jetzt ein Erwachsener. Aber auch natürlich super reizoffen sind. Die sind relativ, wenn die auf die Welt kommen, noch ganz gut so in ihrer Balance, ja, wenn wir sie so auch so belassen könnten in unserer Gesellschaft. Funktioniert leider nicht so. Aber trotzdem hat jetzt die zweite viel mehr Kaffeeanteile wie jetzt die erste zum Beispiel schon. Also ja, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich habe den Faden verloren, sobald ich angefangen habe, von den Kindern zu sprechen. Aber ich glaube, du weißt, was ich,
voll
schön. Was ich meine. Dass ja. jeder halt so unterschiedlich auch ist. Und die beiden, ich lerne jetzt schon mit unserer Großen, ihrem Anteil, die darf da lernen, gerade schon Pausen zu machen. Und die ist erst 3 und trotzdem haben wir da schon Themen, wo ich versuche, ihr halt irgendwie was mitzugeben. Und ich lerne auch viel mit. Ja, dass sie mit diesem hohen Vata-Anteil, den sie einfach mitgebracht hat von Anfang an, dass sie damit umgehen lernt in ihrem Leben. Mhm. Ja.
Ja.
Also das Selbst kennenlernen.
Das System,
ist so wichtig.
Ja, genau. Das System strebt ja immer nach Harmonie und nach Balance, natürlicherweise.
Ja.
Und das dürfen wir dann einfach lernen, wie wir uns selbst auch wieder in die Balance bringen. Und dafür ist Ayurveda so wahnsinnig spannend. Ich habe da auch eine ganz spannende Frage noch an dich. Wir hatten jetzt gerade bei uns in der Akademie in der 300-Stunden-Ausbildung die einzelnen Module. Es sind ja jeweils 50 Stunden und die kann man als Weiterbildung buchen. Man kann auch jederzeit einsteigen. Und da hatten wir jetzt gerade ein Modul, das ist immer die Kerngruppe und dann waren ein paar noch dazu dabei, zum Thema Yin-Yoga. Also da kann man quasi auch in 50 Stunden Yin-Yoga-Ausbildung machen oder Weiterbildung. Und im Yin-Yoga arbeiten wir ja viel mit der TCM. Mhm. Und in der TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, gibt es ja die unterschiedlichen Uhrzeiten, also wo die Organuhrzeiten sozusagen, wo die Organe sich reinigen. Ja, also man kann jetzt zum Beispiel sagen, am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr. Da ist es zum Beispiel super gut zu trinken, ja, so viel Wasser zu trinken, weil wir da einfach besonders gut die Flüssigkeit ausleiten können, ja. Mhm. Und weil da einfach die Niere dann einfach besser aktiv ist, sozusagen. Und gleichzeitig, ist es einfach so die Frage für mich jetzt, die sich dann so stellt. Nachts kann man ja natürlich auch sagen, wie frage ich mich das dann ganz oft, wenn ich mal nachts aufwache. Ich habe eigentlich grundsätzlich einen ganz guten Schlaf, aber wenn ich mal nachts aufwache, dann frage ich mich, okay, ist ja dann oft in so bestimmten Lebensphasen, dass man immer zwischen der und der Uhrzeit aufwacht. Mhm. Und wenn ich das dann manchmal recherchiert habe und geguckt habe, welche Emotion steht damit in Verbindung, welches Organ reinigt sich in der Uhrzeit, welche Emotion steht damit in Verbindung, welches Thema auch, dann konnte ich da oft, also man darf das auch nicht zu dogmatisch sehen, finde ich, aber ich konnte dann oft viele Rückschlüsse und Selbsterkenntnisse daraus ziehen. Ja. Und ich frage mich jetzt so, wenn man jetzt wirklich Ayurveda als Lifestyle sieht und auch in Bezug auf das eigene Herzensbusiness und auch die eigene gesunde Lebensgestaltung, ob es da auch so bestimmte Uhrzeiten gibt, zu denen es besonders gut ist zu essen, wenn man jetzt ein bestimmtes Dosha gerade in Balance bringen will. Mhm. Das würde mich mal total interessieren, was du dazu sagst.
Also es gibt ja die Dosha-Uhr und da ist es schon so, dass die Elemente, wie jetzt zum Beispiel das Vata-Dosha, das geht dann nachts los im Prinzip und bringt uns am Morgen dahingehend, dass wir dann auch unsere Ausscheidung haben. Also die Elemente Pitta zum Beispiel ist Feuer-Dosha, also wo die höchste Transformationsverdauungskraft hast, ist um 12 Uhr total präsent, wenn die Sonne am höchsten steht, bis mittags um 14 Uhr. Also die Einteilung gibt es schon von den drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha, und das wiederholt sich dann wieder mit am Nachmittag dann wieder Vata. Kapha und Pitta ist in der Nacht. Also die Dosha-Uhr habe ich auch in meinem Buch so beschrieben. Aber es gibt jetzt keine, und da kann man dann schon sagen, klar, Mittagszeit ist die Verdauungskraft am höchsten, ist am besten zu essen. Und wenn am Abend das Verdauungsfeuer niedriger ist, weil Kapha mehr Erde vorherrscht, dann können wir nicht mehr so gut verdauen. Aber es gibt jetzt kein, nicht so wie in der TCM, diese Organuhr, meinst du ja, ne? Die gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Das wann reinigt sich was am besten? Da ist der Ayurveda dann doch schon auch sehr, ist ja ein Medizinsystem auch, schon sehr medizinisch, dass du brauchst jedes Dosha im Prinzip, ist für einen anderen Prozess und für einen anderen Körpervorgang zuständig. Und wir brauchen alle drei Doshas in uns, um dann gewisse von Reinigungsprozessen bis die ganzen physiologischen Abläufe gegeben sind. Und man kann jetzt nicht sagen, dass man da irgendwie das beeinflussen kann zu einer gewissen Uhrzeit oder ähnliches, sondern es kommt wieder, die Dosha-Uhr hilft uns dann im Prinzip wieder in unsere eigene Balance zu kommen und die sozusagen uns zu unterstützen. Aber wenn du sagst mit Essen und Reinigen und so weiter, dann könnte man die sich auf jeden Fall anschauen, die Dosha-Uhr, gucken, wann ist mein Agni, mein Verdauungsfeuer am besten und wie kann ich das nutzen, um dann die Ernährung, die ich zu mir nehme, weil der Ayurveda hat einen sehr starken Fokus auf die Ernährung, dass mich das am meisten nährt, damit ich dann in meiner Kraft bin. Und wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich in meiner Balance bin, dann macht der Körper das automatisch von Leberentgiftung und so weiter. Das macht er dann automatisch. Der Ayurveda unterstützt den Körper in seiner Natur und ist davon überzeugt, dass der das alleine regeln kann, wenn wir in Balance sind und wenn wir ihn in Balance lassen.
Voll schön. Aber ich finde diesen Tipp auch wirklich zu wissen, dass das Agni, das Verdauungsfeuer, mittags am höchsten ist. Das finde ich jetzt schon für viele auch eine wichtige Information, weil gerade ja viele, die auch jetzt in 9-to-5 arbeiten oder so, wahrscheinlich den ganzen Tag arbeiten, dann vielleicht erst nur zwischendurch snacken oder vielleicht auch nur am Schreibtisch essen und gar nicht in die Kantine gehen oder sich was Größeres mitbringen und dann abends erst was Großes kochen, was eigentlich für das Agni, für das Verdauungsfeuer jetzt nicht so optimal ist, weil das abends dann ja gar nicht mehr so hoch ist, ne?
Genau, ja. Für die meisten Menschen funktioniert das gar nicht so gut. Ja, und wenn wir Verdauungsbeschwerden haben, merken wir dann schon, kann es helfen, erstmal das umzustellen, wie ich esse und wann ich esse, bevor ich das, was ich esse. Ja, kann gut, weil die meisten fangen dann an, was ich esse und was ich alles nicht vertrage, aber es kann auch ein Gamechanger sein, zu gucken, wie ich esse und wann ich esse, das umzustellen. Und dann merke ich auch, vertrage ich es doch zu einer anderen Uhrzeit oder mit einem anderen Setting, mit mehr Ruhe und so weiter. Mhm. Und am Arbeitsplatz, am Schreibtisch zu essen oder in the go ist schwierig, aber wenn jemand eine manifeste Unverträglichkeit hat, dann kann ich so gut drauf und so langsam essen. Wenn ich eine Zöliakie habe, dann macht das Gluten immer Probleme in meinem Darm beispielsweise. Also genau, jetzt wieder so von allen Seiten betrachtet, ist wichtig. Ja.
Ja. Und ich merke das auch immer, dass ich morgens zum Beispiel wahnsinnig viele Ideen habe. Also ich habe immer das Gefühl, morgens ist mein Vata echt immer besonders hoch. Und dann fällt es mir oft echt auch schwer, direkt auf die Yogamatte zu gehen oder direkt eine Meditation zu machen. Das fällt mir zum Beispiel abends oder so viel leichter, weil ich morgens, ich mache dann immer so meine ayurvedischen Reinigungsrituale mit Zungenschaben und Ölmassage und so.
Ja.
Öl ziehen mache ich auch und trinke ein großes Glas warmes Wasser. Und das tut mir dann immer schon richtig gut. Und dann habe ich aber immer richtig viele Gedanken und komme auch voll schnell in so einen Workflow rein. Und meistens erst, wenn das dann abflacht, dann mache ich, um mich zu erden, dann mache ich meine Yoga-Praxis oder lege eine Meditation ein. Also es ist ganz oft so, dass ich morgens direkt in den Workflow so starte. Würdest du sagen, das ist ein typisches Vata-Dosha-Symptom? Oder würdest du sagen, das ist auch gut für Vata, das so zu machen? Oder würdest du mir was anderes raten?
Wir müssen jetzt nochmal die Zeitfenster gucken, wann du aufstehst, wann du startest und so weiter, um das dann genauso auf die Dosha-Uhr zum Beispiel drüber zu legen. Aber wenn es für dich gut funktioniert und wenn du dann auch wieder gut in den Schlaf kommst, also du erdest dich ja dann, nachdem du auch, das ist eher, du nutzt eher dein Pitta. Du nutzt wahrscheinlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, nutzt du eher dein Pitta, um die Arbeitsdinge durchzukriegen. Ja. Du hättest am Nachmittag, auch wenn du sagst, du bräuchtest nochmal jetzt so kreativ oder Vata sehr, sehr hoch, dann, und du bräuchtest aber ein neues Projekt, neue Kreativität, da hättest du dann am Nachmittag auch nochmal ein gutes Zeitfenster bei einem Spaziergang, irgendwie ein Brainstorming oder ein Walk, ein Talk zu machen mit jemandem und da Brainstorming zu machen. Aber wahrscheinlich nutzt du sehr viel die ansteigende Pitta-Energie, um dann für die Arbeitsprojekte und im Flow zu sein. Und ja, das passt schon ganz gut. Du nutzt morgens dann die Kapha, du spürst anscheinend gerade, dass du die Kapha-Zeit am Morgen, weil morgens ist dann ab 6 Uhr Kapha, die nutzt du, um halt geerdet zu bleiben, wahrscheinlich dein Vata nicht überschießen zu lassen, ne? Um dieses, ja, was auch immer dann passieren würde, von fahrig sein, bis gar nichts auf die Kette bekommen oder zu viele Tabs offen haben und so weiter. Du erdest, du nutzt erstmal morgens die Kapha-Energie, was dir gut tut, ist voll fein.
Ja. Also ich stehe sehr früh auf. Ich wache natürlicherweise, selbst wenn ich mir keinen Wecker stelle, wache ich eigentlich immer zwischen 6 und 7 auf und ich bleibe dann auch nicht ewig liegen, sondern...
Ja.
Manchmal mache ich ein bisschen eine Atemmeditation oder sowas noch im Bett und dann fange ich aber eigentlich ziemlich direkt auch an.
Ja, du nutzt deinen Kaffee, du nutzt die Kaffee-Rude am Morgen. Ja. Du nutzt Kaffee am Morgen und am Abend für dich, um dein Vata zu balancieren. Mhm. Voll gut, ja. Weil abends ist ja auch wieder Kaffee ab 6 Uhr. Und das nutzt du ja dann für deine Praxis, um runterzufahren, ne? Oder?
Ja, genau. Ja.
Also voll schön. Du lädst dir automatisch Kaffee ein. Voll schön.
Mhm.
Ja. Intuitiv anscheinend.
Ja, intuitiv und teilweise ist es tatsächlich auch immer noch, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass ich von deinem Coaching immer noch zehre. Das sind echt tatsächlich auch Sachen, auch mit dem warmen Wasser und dass ich morgens wirklich diese Gesichtsmassage und mit dem Öl ziehen und das alles mache. Also da habe ich auch so eine ganz bestimmte Abfolge. Die Routinen, also Routinen sind ja für alle, die Vata haben, sehr, sehr gut. Ja.
Und die funktionieren besser, dann in der Kafferzeit umzusetzen, weil die Kafferenergie natürlicherweise präsent ist. Und Kaffer fällt es leicht, Routine und Struktur. Wenn du jetzt nachmittags das um 4 Uhr machen würdest, würde es dir wahrscheinlich ein bisschen schwerer fallen, in der Routine zu bleiben. Wärst du vielleicht doch nochmal aufs Handy schauen oder nochmal davon abgelenkter zu sein. Weil Vata natürlicherweise von der Natur-Uhr sozusagen, von dem Naturzyklus da höher ist. Ja.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich jetzt allein schon, wenn ich so reinfühle, kann ich das total sagen, dass das auf jeden Fall so wäre und dass das da schwieriger wäre umzusetzen, auf jeden Fall mit den Routinen.
Ja, voll schön. Ich muss nur sagen, mein Akku ist, glaube ich, gleich leer. Ich habe hier die Kopfhörer drin und gerade kein Ladekabel zur Hand, nur dass wir nicht gleich weg sind. Gibt es noch was du so das Gefühl hast, was gerade noch raus darf, bevor wir uns dann im August live sehen in eurem Modul in Leinsweiler?
Also ich habe jetzt eigentlich nichts. Ich wollte dich das Gleiche fragen, ob es irgendeine spezielle Ayurveda-Praxis oder etwas gibt, was du den Zuhörerinnen oder Zuhörern jetzt noch gerne ans Herz legen würdest. Alles, was wir über deine Arbeit erfahren können, das würde ich dann auch einfach in den Shownotes verlinken.
Ja, voll gerne.
Aber vielleicht gibt es was du jetzt gerne noch mitnehmen würdest. Also klar, wir haben jetzt viel über unterschiedliche Doshas und Prakritis und so gesprochen. Also was jetzt schon zeigt, dass es sehr individuell ist. Aber vielleicht gibt es was, wo du jetzt sagst, ja, aus Sicht des Ayurveda, so zu dem Thema, wie kann ich mein Herzensbusiness, meine Intuition und auch so meine Stabilität zu mir selbst auch so nähren, ob es da noch was gibt, wo du sagst, oh, das haben wir jetzt noch, ist ein bisschen zu kurz gekommen, oder das würde ich den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt gerne noch mitgeben.
Ja, was mir als erstes, bevor du Herzens Business und Intuition gesagt hast, eingefallen ist, war Stuhlgang beobachten, weil der Ayurveda ja das so mega groß ist, aber auch von der Ernährungswissenschaft her und von der ganzheitlichen Gesundheit, dass wir unbedingt mehr, weil das fragt irgendwie auch kaum ein Arzt, wie ist denn aktuell der Stuhlgang? Das ist der Ayurveda, also der Ayurveda hat ja dieses Reinigungsverfahren auch zu dem Thema nochmal, wie reinigt sich selbst von der Frage, von der Uhr und so weiter. Der Ayurveda ist ja ganz stark in diesen Dinacharya, in diesen Abläufen, Routinen, wie ich mich selbst reinigen kann auch. Und du machst es ja morgens schon mit Zungenschaben, Ölziehen und so weiter. Und da gehört natürlich auch die Ausscheidung, die Reinigung von innen dazu, also der Stuhlgang. Und jetzt überlege ich gerade, also dass man das beobachtet, so die perfekte Konsistenz, so ein bis zweimal täglich, hellbraun, in der Konsistenz von Zahnpasta oder reifer Banane. Und jetzt überlege ich gerade, wie kann man das aufs Herzensbusiness und die Intuition transferieren. Aber es ist ja im Prinzip auch, wenn ich da meinen Darm und wenn ich da so ein bisschen in meiner Mitte bin und mich wohlfühle, also auch in der Ausbildung in Indien war es auch immer so ein bisschen so, nicht die Frage, aber so dieses, okay, seid ihr gereinigt, wart ihr alle auf der Toilette und so weiter, dann kann ich mich natürlich auch viel besser fokussieren und klar sein, weil der Ayurveda, was er macht, ist, er lenkt uns, er hilft uns dabei, dass wir uns alles aneignen können, das Wissen, damit wir nicht abgelenkt sind von unserem Körper, damit wir unsere Herzen, unseren Seelenweg gehen können und unserem Herzen folgen können. Und wenn ich das natürlich so in der Reihe habe, im Prinzip, also von Ausscheidungsorganen bis Routinen, Vata-Balance und so weiter, wenn ich das für mich in der Reihe habe, dann kann ich halt viel fokussierter an meinem Herzensbusiness arbeiten und höre ja auch viel mehr meine Intuition. Wenn ich nicht abgelenkt bin, wenn ich morgens wach werde mit dem Blähbauch, wie soll ich da auf meine Intuition hören? Da habe ich die ganze Zeit zu tun, zu gucken, wie mein Blähbauch, der lenkt mich die ganze Zeit ab. Ja, das wäre vielleicht so als Tipp, wenn ich auch erstmal starte, dann ist ja vielleicht auch das Buch Ayurveda für den Darm ganz gut, wenn ich erstmal reinstarte, so meine Verdauung, so wie ist das, wie fühle ich mich da gerade, weil letztlich auch so Bauchgefühl, Intuition, passt ganz gut und vielleicht aber auch noch abschließend, es ist nicht nur ein Gefühl oder eine Intuition, sondern es speist sich aus unseren Erfahrungen, was auch in Ordnung ist. Also unsere Intuition ist nicht einfach ein dahergelaufenes Gefühl, sondern es erlebt auch durch unser Wissen. Und deshalb kann ich auch mutig sein, darauf zu vertrauen, denn ich renne da nicht einfach los, unbedacht, sondern all das, was ich jetzt erlebt habe, auch das Wissen, das ich jetzt gerade als Mama sammle und so weiter, das wird alles mein Business, mein Herzensbusiness formen und nähren, und dann kann ich auf meine Intuition hören, weil die hat es auch alles mit abgespeichert. Also meine Intuition ist nicht nur ein Gefühl, sondern die hat mein Wissen integriert. Das finde ich auch immer so wichtig, dass man mutiger ist, darauf zu hören oder mutiger sein kann, darauf zu hören.
Ja, total schön. Ach, liebe Lena, ich glaube, diesmal lassen wir keine 5 Jahre vergehen, bevor wir die nächste Podcast-Folge zusammen aufnehmen.
Würde ich auch sagen, wobei es jetzt wohl für mich persönlich wohl schön, weil ich hoffe, die Hörer können sich da jetzt auch ganz viel mitnehmen, mich nach dieser Zeit nochmal so in Form von einem Podcast-Interview mit dir zu verbinden, weil es jetzt dann auch nochmal so auf dem, gucken wir mal, was wir den nächsten 5 Jahren zu erzählen haben, aber wir können super gerne dazwischen auch was aufnehmen und
vor allem einfach auch privat sprechen.
Ja, und uns auf jeden Fall sehen. Ja,
aber das haben auch. Wir auch genau. Sowieso.
Genau.
Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Lena, für deine Zeit, für dein Wissen, deine Inspiration und deine tolle Energie, die du immer mitbringst, egal wo du hingehst. Und wir freuen uns riesig auf dich im Lakshmi Liberate Modul, wo es auch einfach, ich finde, es passt so gut, auch zu deinem Podcast Unbeschwert ernährt, ne? Also dieses Unbeschwertheit, diese Leichtigkeit. Also Lakshmi Liberate, da geht es ganz viel um die Befreiung. Wie kann ich mich befreien? Wie kann ich mich, wie kann ich mich nähren? Also dieses beides, ne? Diese die empfangende Hand und die gebende Hand, wie kann ich mich und mein Business, meine Herzensprojekte, wie kann ich das alles schön im Fluss und in der Balance halten? Und da freuen wir uns riesig drauf, dich als Gastdozentin einfach auch dabei zu haben und einfach deine Inspiration da zu haben und bin ganz gespannt drauf.
Ja, ich auch. Ich freue mich, dich dann auch da so in dem Setting erleben zu dürfen und Befreiung des resoniert gerade, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema von mir, weil mein Freiheitswert gerade eingeschränkt ist irgendwo ein Stück weit. Also ich bin ganz gespannt. Bis dahin fallen, glaube ich, noch so ein paar Puzzleteile bei mir jetzt persönlich. Werde ich mich auch nochmal mehr beschäftigen dann auch mit Lakshmi und mit den Dingen, die du erzählt hast und lass mich da super gerne auch weiterhin von dir inspirieren. Machst du eh immer. Egal, ob ich einen Post von dir sehe oder ein Bild oder wir uns so hören oder sprechen. Ja, danke für dein Sein und vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir. Ich schicke dir eine ganz, ganz dicke Umarmung rüber ins Allgäu, wo wir es jetzt leider gerade nicht geschafft haben, uns zu treffen. Ihr kamt gerade aus dem Urlaub zurück und ich musste meinem Bruder das Auto zurückgeben, weil er unbedingt zum Surfen fahren wollte. Er hatte mir netterweise seinen Van geliehen. Aber das nächste Mal, wenn ich da bin, dann treffen wir uns auf jeden Fall. Es ist ja wunderschön da in der Gegend, habe ich nochmal gedacht. Habt ihr euch echt ein schönes Fleckchen Erde ausgesucht zum Leben? Ja. Lass es dir gut gehen, liebe Lena. Genieß
die
Sonne.
Grüße in die alte Heimat nach Mainz. Bis ganz bald.
Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüssi.
Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den es auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gern weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpf einfach gerne rüber zu Instagram @healfeellead und hinterlass uns einen Kommentar in den Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.